Ich habe mich auf heute sehr, sehr, sehr gefreut, schon länger, als ich gewusst habe, dass ich Predigt haben darf. Es ist ein Privileg für mich, hier vor euch zu stehen heute. Und ich habe das Privileg schon an anderen Orten dürfen geniessen, schon über die ganze Welt verteilt. Ich glaube, es ist fast jeder Kontinent eigentlich mal besucht und dürfen Predigt halten. Das ist für mich so immer extrem speziell und es ist wirklich ein grosses Privileg. Und ich habe gemerkt, an anderen Orten bin ich eigentlich immer, habe ich immer auf Englisch erzählt. Ich habe mir überlegt, vielleicht müsste ich dann heute noch so einen Übersetzer auch noch haben. Aber ich habe mich dazu entschieden, mir die grösste Mühe zu geben, das heute auf Berndeutsch zu machen. Ich hoffe, es käme gut. Wenn ihr zwischendurch mal so einen Ausdruck oder so eine Redewendung hört oder denkt, von, ist das noch spannend, dann verzeiht mir einfach. Genau. Ja, wir haben das Thema heute Jesus der Gute. Wir sind im Moment so in einer Predigtreihe, wo wir zusammen anschauen, ja, ist der Jesus oder ist der Gott wirklich gut und warum ist das so? Und letztes Mal haben wir schon angeschaut mit dem Hebi, haben wir das Thema behandelt, Gott als der gute Vater. Und heute haben wir den Fokus mehr auf Jesus. Wir wollen schauen, warum ist denn Jesus gut. Genau. Und bevor wir in das einsteigen, möchte ich noch beten. Herr, ich möchte dir danken für den heutigen Tag. Danke für ja, deine Gegenwart heute, wie die letzte Woche und die kommende Woche, Herr. Danke, bist du mit uns unterwegs und ja, ermutigst du uns und hilfst du uns weiter. Danke, ist es dir ein Anliegen, dir uns zu offenbaren. Danke, ist dir wichtig, dass wir mehr und mehr von dir lernen und verstehen, wer du bist und wie du bist, Herr. Und danke, hast du uns ja, dein Wort gegeben, Herr, damit wir in dem dürfen uns vertiefen und ja, schauen, dich entdecken in diesem Buch, Herr. Danke vielmals dafür, in deinem Namen. Amen. Ja, zum Anfang möchte ich eigentlich gerade einen Bibelvers mit euch lesen. Das ist mir so vom Dani gegeben worden. Und dann wollen wir gerade so einsteigen. Und zwar gehen wir dort dazu zum Matthäus 4, die Verse 18 bis 22. Und für diejenigen von euch, die eine Bibel haben, dürft ihr gerne dazu aufschlagen. Für die anderen, ich habe den Bibeltext schon hier vorne für euch. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten. Und er rief sie, sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Ich kann mich noch gut besinnen an meine Lehrzeit. Die ist jetzt doch auch schon ein paar Jahre her. Und ich weiss, zu dieser Zeit hat es so einen Satz gegeben, der mir einfach nicht so gefallen hat. Und zwar, wenn ich auch so einen Auftrag bekommen habe, den ich so erledigen und machen soll, dann war oftmals so eine mündliche Erklärung von diesem Auftrag fast alles, was ich bekommen habe. Und in den meisten Fällen haben sie die Erklärung dann beendet mit dem Satz, probier einfach mal, wenn es dir gar nicht geht, dann kommt er zu mir und dann machen wir es zusammen. Ganz ehrlich, warum nicht direkt zusammen? Wäre viel einfacher. Statt dass ich jetzt da gehe probieren, viel Zeit verbraten, ja, und dann am Schluss noch muss hergehen und sagen, es hat nicht geklappt, muss mir helfen. Klar, ich habe einiges durch das gelernt. Das ist ja so. Aber das Problem war, meistens habe ich es gelernt, wie man es nicht machen sollte. Und wenn ich dann den Auftrag fertig hatte und bin zu ihnen hergekommen und den abgegeben habe, dann hat es meistens noch so Korrekturen gegeben. Und sind wir ehrlich, die Korrektur, also in den meisten Fällen waren das so kleine Detailänderungen, die einfach sogar nach dem Gutdünken von dieser jeweiligen Person waren. Ja. Es wäre für mich so viel einfacher und so viel schneller gegangen, wenn die Person mir gesagt hätte, komm, ich zeige dir, wie wir das machen. Zusammen hergekommen wären und er zusammen angeschaut hätte, hey, wie geht man eigentlich dort vor, wie erledigt man diesen Auftrag, wo musst du suchen für die entsprechenden Informationen. Und er hat es gemacht und dann weiss ich Bescheid. Und das nächste Mal wäre es so viel einfacher für mich, weil ich hatte ein Vorbild gehabt, wie es machen. Warum erzähle ich euch die Geschichte? Was genau passiert jetzt in diesem Bibeltext, den wir hier gerade gelesen haben? Wir haben Jesus, wie er läuft und wie er Fischer sieht und plötzlich sieht er Simon Petrus und seine Brüder. Und er ruft und sagt, hey, kommt mir nach. Ich will euch zum Menschenfischer machen. Das Gleiche macht er auch anschliessend mit dem Jakobus und mit dem Johannes. Er ruft sie zur Nachfolge auf. Zu wessen Nachfolge? Zu Nachfolge von ihm. Und in diesem Stil stellt er sich eigentlich als Vorbild her. Er sagt, hey, ich bin euer Vorbild, folgt mir nachher. Ich habe mir überlegt, Jesus hätte ganz gut rufen können, so, hey Jungs, kommt, ich brauche ein paar Leute, die mir helfen, statt Fischen fischen, Menschen fischen, oder? Und dann hätte er so ein Seminar machen können, wo ihnen dann erklären konnte, das ist, was es bedeutet, Menschen zu fischen, oder? Genauso ein bisschen die Aufgabe erklärt und haben dann so eine Auflistung von den Aufgaben können machen können, sogar ausdrucken, schön, super, weißt, Schritt A, Schritt B, Schritt C, oder? Und dann hat er so können wegschicken und sagen, so, und jetzt probiert mal. Falls es dann nicht klappt, kommt mal zurück, dann machen wir es dann zusammen. Wäre doch ganz einfach, oder? Doch das macht Jesus nicht. In diesem Beispiel geht er sehr, sehr anders vor. Und zwar ist es sein Ziel, die Jünger zur Nachfolge zu bewegen, zur Nachfolge von ihm und sich als Vorbild zu zeigen. Er zeigt ihnen oder er lebt ihnen eigentlich vor, was es genau heisst, Menschen zu fischen. Ihnen ein bildhaftes Vorleben, was er eigentlich von ihnen möchte. Klar, gibt es dann dazu Erklärungen, wo dann der Jünger aufzeigt und erklärt, hey, das ist, was ich jetzt gemacht habe. Aber immer ist es eine Kombination gewesen, so dass die Jünger wirklich können verstehen konnten, aha, das, was ich sehe, das bedeutet das, aha, das macht Sinn. Und das kann ich auch machen. Und Jesus war sogar so gnädig, dass wenn die Jünger mal ein bisschen Mühe hatten und es nicht auf den ersten Klick gebögert haben, dass er noch ein zweites, ein drittes Beispiel gemacht hat und es erklärt hat, bis sie es wirklich verstanden haben. Ich finde es auch spannend, wir lesen auch später, dass es Momente gibt, wo Jesus die Jünger dann aber auch wegschickt und sagt, so, und jetzt geht und macht das, was ihr bei mir gesehen habt. Spannend dabei ist aber, er schickt sie nicht allein, sondern er schickt sie mit dem Heiligen Geist. In dem Sinn als Unterstützung, dass sie, obwohl sie jetzt selber sollen, haben sie gleich noch die Unterstützung von Jesus eigentlich, durch den Heiligen Geist. Und übertragen heisst das, dass Jesus nicht nur das Vorbild ist zuerst, wo wir folgen können, sondern wo bei der Umsetzung dann anschliessend uns nach wie vor unterstützen. Und wir sind somit eigentlich nie in einer Phase, wo wir allein etwas machen müssen. Wir haben immer Jesus seine Unterstützung mit uns. Ich finde das als ein geniales Vorbild. Ich möchte euch heute das noch etwas näher zeigen. Und zwar mit zwei Beispielen mit dem Petrus. Ich finde, Petrus ist ein genialer Typ. Ja, nicht nur, weil er Namensvetter ist, aber wenn ihr noch mal etwas intensiver mit dem Petrus auseinandersetzt, ich finde ihn einer der faszinierendsten Charaktere der Bibel. Und wohl einer, den ich mich am meisten damit identifizieren kann. Genau. Aber ich muss so sagen, er macht mir extrem Mut. Und darum möchte ich eigentlich anhand von seinem Beispiel das euch ein bisschen näher bringen. Und dazu schauen wir weiter einen Bibelvers an. Und zwar ist es in Matthäus 14, Verse 22 bis 33. Und ich tue euch das auch noch mal vorlesen. Ist hier auch noch vorne dran. Und sogleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Ich bin überzeugt, ich habe die Geschichte schon einige Mal gehört. So habe ich. Und gleich möchte ich euch bitten, dass ihr so ein bisschen mitkommt in das, was ich euch versuche aufzuzeigen. Und zwar, die Geschichte fängt an, gerade nachdem, dass Jesus den Jüngern so ein bisschen als Beispiel gezeigt hat, dass er versorgt. Er hat um die 10'000 Leute schlussendlich hat er mit ein paar Brot und ein paar Fisch verköstigt. Und schickt dann die Jünger anschließend auf das Boot über den See, wo dann Jesus eigentlich sich zurückzieht, für allein zu sein. Das ist dort, wo dann die Geschichte anfängt. Und dann, mitten in der Nacht, es ist schon recht turbulent, es geht drunter und drüber, Jesus läuft genau in dieser Situation über das Wasser und die Jünger sehen und haben zuerst das Gefühl von, das Gespenst. Bis dann Jesus sagt, hey, nein, das bin ich, habe keine Angst. Ich weiß nicht, wie es euch ging, wenn da Wellen, Wind und alles drunter und drüber und ihr seid die Schiss schon so. Und dann seht ihr plötzlich noch jemand über das Wasser laufen. Ich hätte da Bedenken. Und dann ist es spannend. Und diesen Teil der Geschichte habe ich einfach gern. Da kommt Petrus, der mal wahrscheinlich nicht so viel überlegt, sagt, denke jetzt mal. Und ruft dem Jesus zu, von, hey, wenn es du bist, dann sag mir so, auf das Wasser rauslaufen zu dir. Und Jesus ist so, der kommt. Und Petrus so, nein! Jetzt muss ich gehen. Also, so stelle ich mir das vor, weißt du, also Petrus schnell so und er, oh nein. Dann, es steht dann so ganz einfach geschrieben und dann stieg er aus dem Boot und lief. Und ich habe so das Gefühl von, wie ist er echt auf dem Boot gestiegen? So von, komm, Moment, also. Und dann stieg er aus und läuft auf Jesus zu. Es ist spannend. Es geht alles gut, solange er auf Jesus geschaut hat. In dem Moment, wo er weggeschaut hat, hat er gemerkt, wow, das ist eigentlich ein bisschen gestört, was ich da mache. Und fährt an sinken, bekommt Angst und fährt an sinken. Und ruft, hilf mir. Und in dem Moment streckt Jesus seine Hand aus und läuft ihn zu sich auf. Redet dann mit ihm und sagt, Kleingläubig, warum hast du gezweifelt? Es gibt viele von, ich weiss nicht, wie ihr diese Situation seht. Ich habe schon Erklärungen gehört, davon, dass Leute das Gefühl haben, von Jesus schließt nicht so richtig zusammen. Weißt du, von Kleingläubigen, warum hast du gezweifelt? Und ich habe fast das Gefühl, dass er auf eine andere Art da hat. Und zwar habe ich den Eindruck, Jesus hat mehr wie ein Coach, so ein Trainer zu ihm geredet. Weißt du, der, der dich beim Spiel zur Seitenlinie holt und hast etwas falsch gemacht und einfach so sagt, der Arm um dich umlegt und so fragt, hey, was ist passiert? Du bist so ein bisschen, Petrus, ein bisschen gläubig. Warum hast du gezweifelt? Vielleicht ist euch das schon aufgefallen, es stürmt immer noch. Der Sturm ist noch nicht zu Ende. Also, müssen wir uns mal vorstellen, Jesus nimmt Petrus zu sich. Weißt du, hey, Petrus, warum hast du gezweifelt? Ich kann mir vorstellen, der Petrus so von, weißt du, also ernsthaft? Wenn ihr schaut, es hört erst auf, wenn sie im Boot sind. Also ich als Petrus hat so gesagt, also Jesus, das ist ein bisschen falsches Timing. He? Also hättest du ja vorher können, oder? Aber, nein. Und dann frage ich mich, ich habe fast das Gefühl, Jesus hat viel mehr eigentlich gefragt, Petrus, warum hast du weggeschaut? Ich glaube, das ist für mich eigentlich die Frage, die Jesus bewegt in diesem Moment. Wo er Petrus fragt, zu sich neben sich nimmt und fragt, warum hast du weggeschaut? Wo du auf mich geschaut hast, ist alles gut gegangen. Ich habe das Gefühl, dass in diesem Moment Jesus eigentlich etwas klar machen möchte, Petrus. Und zwar möchte er ihm zeigen, hey, ich bin dein Fokus. Wenn dein Fokus auf mir liegt, kommt es gut. Wenn du mir nachfolgst und ich dein Vorbild bin, kommt es gut. Und nicht nur das, ich habe das Gefühl, dass Jesus in diesem Moment eigentlich möchte zeigen, Petrus, hey, du musst das nicht allein machen. Du gehst nicht allein auf den Weg, sondern ich bin wie als ein Coach mit dir unterwegs. Ich unterstütze dich, ich berate und ich tue dich ermutigen auf deinem Weg. Ich helfe dir wieder auf, wenn du auf das Gesicht gehst, blöd gesagt. Okay, gehen wir zum zweiten Beispiel, das ich möchte mit anschauen möchte. Und zwar ist das im Johannes 21, 15, Verse 15 bis 22. Auch hier haben wir wieder den Petrus und Jesus, den ich einfach schnell nochmal möchte lesen. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auf dem Abendessen an seine Brust gelenkt und gesagt hatte: Herr, wer ist es, der dich überliefert? Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Es ging nun dieses Wort hinaus unter die Brüder. Jener Jünger stirbt nicht. Ah, warte, das ist zu weit. Excuse. Genau. Die Situation fängt dort an, wo Jesus gestorben ist am Kreuz. Und Petrus mit dem Bewusstsein lebt, dass er sein geliebtes Vorbild, Jesus, ganze dreimal verleugnet hat. Auch die Nachricht von angeblicher Auferstehung von Jesus vermahnt ihn nicht wirklich zu überzeugen. Und ohne Hoffnung geht er eigentlich wieder zu dem, was er früher gekannt hat, zu seinem alten Beruf als Fischer, und geht fischen. Ist genau in dem Zustand, wo Jesus ihm wieder begegnet. Petrus ist draussen am Fischen, sie haben nichts gefangen, die kennen die Geschichte. Und Petrus erkennt, dass Jesus dort steht. Und Jesus ruft Petrus eigentlich und die anderen dazu, mit ihm zusammen zu essen. Jetzt weiss ich nicht, ob ihr die jüdische Kultur kennt oder wie gut ihr sie kennt. Aber im Jüdischen, wenn du jemanden zum Essen einladest, ist das eigentlich ein Moment von Intimität, von Nähe, vom Austausch. Und in diesem Sinne können wir eigentlich auch sagen, was Jesus hier macht, ist nichts anderes, als dass der Petrus dazu einlädt, Gemeinschaft mit ihm zu haben, Intimität mit ihm zu haben. Und das ist in dem Moment, wo Jesus mit dem Petrus redet. Und zwar, wie wir gelesen haben, fragt ihn. Und ich habe den Eindruck, trifft ihn eigentlich am tiefsten Punkt von seinem Herz, der Petrus, wo er ihn fragt, liebst du mich? Ich weiss nicht, wie gut dass ihr die Geschichte von Petrus kennt. Er hat so Ups und Downs, das sagen wir so auf Englisch, so Auf und Ups in seinem Leben. Und oftmals redet er, bevor er eigentlich denkt. Es gibt sogar einen Moment, wo er das Gefühl hat, dass er Jesus zurechtweisen muss. Und gleich habe ich den Eindruck, wenn ich seine Geschichte anschaue, sehe ich eins. Und zwar, dass sein Herz, dass er im Bewusstsein lebt, dass er von einem überzeugt ist, und zwar, dass er Jesus mit allem liebt, was er hat. Ich habe das Gefühl, dass er das ist, wo er sich daran festhält und so festgehalten hat über die Zeit bis jetzt. Und ich kann mir nur vorstellen, wie er sich in diesem Moment gefühlt hat, mit dem Bewusstsein, hey, ich habe den, den ich geliebt habe, den, der mir alles war, habe ich verleugnet. Ich weiss nicht, wie man sich da fühlen muss, mit diesem Bewusstsein, wie niedergeschlagen. Und genau dort setzt Jesus an und fragt ihn, liebst du mich? Ich bin überzeugt, Jesus kennt die Antwort. Ich bin ziemlich sicher, Jesus weiß, dass der Petrus ihn liebt. Warum stellt er die Frage? Ich habe das Gefühl, dass er diese Frage stellt, weil der Petrus vielleicht nicht ganz so sicher ist von dem. Und dass, wie soll ich das sagen, wie es daran erinnern nötig ist. Von, hey, du liebst mich. Weißt du es noch? Und dass wegen dessen Jesus ihn fragt, liebst du mich? Und Petrus sagt, ja. Ja, klar, liebe dich. Und es ist spannend. Anschließend sagt dann Jesus, also, weit meine Schafe oder meine Lämmer. Und die sich erinnern können, Jesus hat dem Petrus vorher versprochen, ein Versprechen gegeben, hat gesagt, auf dir werde ich meine Gemeinde bauen. Und für mich ist das wie eine Bestätigung von dieser Berufung, von dem Versprechen, das dann Jesus macht und sagt, schau, und das ist mein Versprechen und das steht noch. Ich finde das sehr spannend und das, wie wir sehen können, macht er das dreimal. Und anschließend geht er dann in einen Bereich, wo er Jesus und Petrus aufzeigt, wie er sterben wird. Blöd gesagt. Und Jesus macht ziemlich klar, dass die Art und Weise, wie Petrus wird sterben, ihm nicht wird gefallen. Dass es ziemlich unangenehm wird sein. Ich finde das noch spannend. Jesus tut ihm klipp und klar, zeigen, hey, so wird es gehen. Und dann anschließend sagt er, und jetzt folgt mir nachher. Ich finde das so krass. Das ist total unlogisch. Es ist gescheiter, zuerst nachfolgen, und dann kannst du ihm sagen, okay, das ist die Konsequenz, die du bekommst. Und Jesus macht das nicht, er macht es umgekehrt. Er sagt, schau, das sind die Bedingungen, das sind die Kosten, die du willst tragen, wenn du mir nachfolgst. Und jetzt folgt mir nachher. Mit dem Wissen, folgt mir nachher. Das ist noch spannend. Dann haben wir einen weiteren Teil, wo der Petrus so fast wie abgelenkt wird und sagt, ja, was ist denn mit diesem nebendran? Stirbt er da auch? Und Jesus sagt, was spielt das für eine Rolle? Das ist nicht dein Problem. Folgt du mir nachher. Alles andere spielt keine Rolle. Und seht ihr, wie Jesus, ich finde das faszinierend, es ist kein Tadu, kein Vorwurf, nichts am Anfang. Nichts. Im Gegenteil, er begegnet dem Petrus an einem Ort, wo er weiss, genau dort ist er. Begegnet ihm auf Augenhöhe, in einer Art und Weise, finde ich unglaublich. Und du kannst keinen einzigen Vorwurf, du kannst nichts, Stattdessen einfach, hey, wo bist du? Und jetzt lass mich dich ermutigen und lass mich dir den Weg zeigen. Das, was ich für dich gedacht habe, mit allen Konsequenzen, die dazu gehören. Und jetzt folgst du mir nach. Jesus stellt sich als Vorbild her, fordert zur Nachfolge auf und sagt, dein Fokus ist nie anders als bei mir. Ich finde das sehr, sehr spannend. Ich habe mich auch so ein bisschen gewundert und gefragt, warum ist es denn Jesus so wichtig, dass Petrus das versteht, dass Jesus sein Vorbild und sein Fokus sein soll. Was ist die Motivation von Jesus? Dass er das so manchmal wiederholt und so drastisch klar machen will. Ich habe mich ein bisschen auf die Suche gemacht, der Bibel, nach einer Antwort. Ich dachte, ja, da gibt es sicher gute Antworten. Und ich habe Folgendes gefunden. Im Johannes steht geschrieben, das ist das, was Jesus von sich selber sagt. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. In einem weiteren Wort im Johannes steht, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Und in einem der Johannesbriefe steht geschrieben, und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Jesus sagt, dass wer ihn hat, hat das Leben. Wer ihn als sein Vorbild und ihm nachfolgt, der läuft auf dem Weg vom Leben. Und Jesus wünscht sich nichts mehr, als dass wir das Leben auch wirklich haben. Und zwar nicht nur hier auf der Erde, sondern auch das Ewige im Himmel. Und er spricht, oder er redet mit Nachdruck und wiederholt es so manchmal, dass unser Fokus auf ihm liegen soll und wir ihn als unser Vorbild nehmen sollen, wo er weiss, dass wenn wir das machen, haben wir das Leben. Und darum bin ich überzeugt, kann Jesus so Folgendes sagen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Petrus hat genau gewusst, was es ihn kosten wird, Jesus nachzufolgen. Trotzdem hat er sich dazu entschieden, sein Leben herzugeben, das Leben als Fischer, das, was er kennt hat, herzugeben, um das Leben von Jesus zurückzubekommen. Es hat Petrus alles gekostet und doch hat er alles zurückbekommen. Denn wenn wir Jesus haben, haben wir das Leben. Und das sogar im Überfluss. Und das Speziellste ist daran, es ist nicht nur hier auf der Erde, sondern auch im Himmel. Letzte Woche haben wir gehört, dass Gott uns als guter Vater zur Seite steht. Aber nicht nur wegen dessen ist Gott gut. Er hat auch Jesus auf die Erde geschickt, uns als lebendiges Vorbild. Ein lebendiges Beispiel in dieser Welt, wie wir so leben. Er hat eigentlich, wie soll ich das sagen, ganz praktisch uns offenbart, was er von uns möchte, was er von uns erwartet. Und wir können uns wie einem Stern, Schifffahrer, wir können uns an Jesus orientieren, uns nach ihm ausrichten. Und wie ihr wisst, Jesus ruft uns genau gleich, wie er die Jünger gerufen hat, zur Nachfolge von ihm. Und das Schönste ist, dass er uns nicht nur so eine theoretische Erklärung dazu gegeben hat und ein Seminar gemacht hat, um uns zu erzählen, wie das funktioniert, sondern dass er sagt, schaut mich an, Schaut, wie ich unterwegs bin. Folgt mir nach, kopiert mich. Und das Allerschönste ist, wir müssen es nicht allein machen, sondern wir dürfen es zusammen mit der Hilfe des Heiligen Geistes machen. Und von dem werden wir nächste Woche von Yannick dann noch mehr hören. Und Jesus macht klar, wer auch immer ihn hat, hat das ewige Leben. Und wer seinen Weg geht, der geht auf dem Weg vom Leben. Petrus hat Jesus vertraut. Komplett. Und er hat auch darauf vertraut, dass der Weg, den Jesus für ihn hat, der beste ist. Trotz der düsteren Aussichten von seinem Tod, hat sich Petrus dazu entschieden, diesen Weg zu gehen. Bis zum Ende. Wo er davon überzeugt war und verstanden hat, dass Jesus gut ist. Und darum hat er auch gewusst, dass der Weg, den Jesus für ihn hat, der beste ist. Mit ein paar Fragen, die ich euch stellen möchte, möchte ich eigentlich dezent kommen. Und zwar sind das Fragen, die euch herausfordern sollen, die ihr euch selber fragen und ehrlich beantworten sollen. Und zwar möchte ich fragen, vertraust du Gott, dass sein Weg für dein Leben der beste ist? Glaubst du, dass Gott wirklich gut ist und nur das Beste für dich will? Und das ist eine Frage, die sehr herausfordernd ist. Hast du Gott überhaupt schon jemals nach seinem Weg für dein Leben gefragt? Es geht nicht darum, zu sagen, okay, Gott, cool, du bist Teil von meinem Leben und ich gehe und ich plane. Sondern eigentlich ruft Jesus dazu auf, komm du mir nachher und ich zeige dir meinen Weg. Und darum die Frage. Hast du Gott nach seinem Weg für dein Leben schon gefragt? Und wenn ja, laufst du auf diesem Weg? Folgst du ihm wirklich nachher? Ich möchte jetzt ein paar Minuten, zwei, drei Minuten nehmen. Verstehe ich, wo ihr einfach für euch selber nach die Fragen bewusst machen dürft. Wo ihr euch fragen dürft, ja, was ist denn die Antwort auf die Frage? Und anschliessend kommt die Band nochmal führen und wollen wir eigentlich als Bezeugung noch ein Lied zusammen singen. Als Deklaration, von was wir glauben. Und ich lade euch dazu ein, daran teilzunehmen.